Okay, nachdem du quasi deine 5 liebsten Energiespendermenschen aufgeschrieben hast und da mal so ein bisschen betrachtet hast auf einer Skala von 0 bis 10, wie ist denn eigentlich gerade die Freundschaft zwischen euch, bitte ich dich, noch 2 weitere Personen in Anführungszeichen mit einzubeziehen. Und zwar Gott und dich selbst. Also die Person, mit der du ja am meisten zu tun hast, bist du selbst. Und ich gehe davon aus, dass ihr im Gottesdienst seid, weil wahrscheinlich irgendwas damit mit Gott und dir ist. Und da auch ebenfalls mal so die mit auf die Liste zu nehmen und mal zu bewerten auf einer Skala von 0 bis 10, wie ist denn die Beziehung gerade zu dir selbst und wie ist denn gerade die Beziehung zu Gott? Und ganz wichtig, mir geht es an keiner Stelle darum, irgendjemand, und da gibt es ja manche Menschen, die haben einen sehr großen inneren Kritiker, irgendwie da so ein schlechtes Gewissen zu machen. So nach dem Motto, scheiße, ich muss jetzt bei meiner Beziehung mit Gott, muss ich eigentlich hinschreiben, 0. Ich bin so ein schlechter Christ, voll Versager irgendwie. Wenn solche Gedanken auftauchen, dann stopp, darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht wirklich um eine Bestandsaufnahme, eher so ein Betrachten halt, davor zu stehen und zu sagen, ei, wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich meiner Beziehung zu Gott gerade, oder will ich meiner Beziehung zu Gott gerade eher eine 1 geben? Okay, interessant, fertig, das reicht vielleicht für den Moment erstmal, nur betrachten, genau. Nächste Frage. Wer sind die Unwichtigsten, die gerade dennoch Zeit und Energie rauben dürfen? Ich glaube, um leichter leben zu können, braucht es manchmal eine Trennung von Menschen, die uns nicht gut tun. Beziehungsweise ein wieder so aktives so gestalten, dass bestimmte Beziehungen uns wieder gut tun. Also ne, nicht jede Beziehung, die mal schlecht läuft, bedeutet ja automatisch, dass ich mich dann ne, trennen muss, wenn eine Freundschaft mal schlecht ist. Ich bin jetzt nicht mehr deine Freundin. Ne, so ein Quatsch, das haben wir mal im Kindergarten gemacht. Aber manchmal kann es das aber trotzdem bedeuten. Also Menschen, die manchmal Abstand nehmen müssen von Partnern, von Eltern, von Kindern, von keine Ahnung wie, und das irgendwie sich auch mal einzugestehen. Und auch das bedeutet ja keine Trennung auf ewig, sondern wieder in Wahrnehmen, mich ernst nehmen und manchmal einfach auch abgrenzen. Und ich denke, das darf sein. Und ich gehe mit euch mal 4 so Klassiker der Energieräuber durch. Und zwar, überleg mal, hast du vielleicht gerade aktuell jemanden in deinem Leben, der ein Entmutiger ist oder eine Entmutigerin? Vielleicht Menschen, die ständig nur das Negative sehen, die nicht so, es gibt ja so wertschätzende Hinterfrager, die helfen, eine Idee konkreter hinzukriegen. Aber es gibt aber halt auch diese neurotischen Pessimisten, die irgendwie über jede Idee herziehen, alles kleinreden, geht doch eh nicht, schaffst du doch eh nicht. Und man ist ja immer auf dem Gespräch aus, ist so wie, scheiße, ja, könnte ich schon lassen können. So, gibt's so jemanden? Oder Blutegel. Menschen, die es irgendwie schaffen, wie auch immer, einem so die Energie auszusaugen, die nehmen, aber nicht geben. Das muss ja auch nicht ausschließlich die Schuld des anderen sein, sondern ich meine, da ist ja immer jemand auf der anderen Seite, der sagt, ja, du darfst von mir nehmen. Aber ich merke zum Beispiel, es gab vor einer Zeit einen jungen Mann, den habe ich begleitet und der fragte dann immer in relativ schnellen Abständen wieder, mit dem wollen wir uns mal wieder treffen. Und dann habe ich oft ja gesagt und einer Weile habe ich festgestellt, alter Schwede, du fühlst dich an wie Blutegel. Das ist jetzt gerade Kacke. Und habe mich erstmal so distanziert und dann gemerkt, scheiße, dass ich tue dem total Unrecht, weil der nichts davon weiß, dass es mir gerade zu viel ist. Und ich musste mich dann hinsetzen, musste sagen, hier, pass auf, so und so. Das ist gerade ein Tonus, den kann und will ich eigentlich nicht abdecken, weil dann kommen Beziehungen zu kurz, die mir sehr wichtig sind. Ich möchte mich gerne, und das musste ich mir in der Platte machen, ich möchte mich nur alle 6 Wochen für eine Stunde mit dir treffen. Und das mache ich dann gerne. Und dann war gut. Aber die Grenze musste ich halt ziehen, damit er nicht zum Blutegel wird. Oder eben auch sowas wie übermäßige Kritiker. Also nicht nur Entmutiger, die Ideen kleinreden, sondern übermäßige Kritiker, die ständig immer was an einem verbessern und verändern wollen, egal was man macht irgendwie. Es kommt immer dieses, na, du könntest ja auch mal so und so, naja, du könntest ja auch mal so und so, komm dich vielleicht in deiner Wohnung besuchen und du fühlst dich jedes Mal, als wärst du das Schwein auf Erden, weil, keine Ahnung, dann erstmal durchgewischt wird oder so. Und das halt ungefragt, auf so eine unangenehme Art und Weise. Schwiegermutter? Und das Letzte sind so Manipulatoren, also Menschen, die mit Schmeicheleien irgendwie oder durch Druck das kriegen, was sie eigentlich, was sie wollen, aber was du vielleicht gar nicht geben willst. Leute, die vielleicht auch Angst machen wegen irgendwas. Und am Ende, ne, nach solchen Gesprächen steht man dann auch manchmal so da wie, pff, warum habe ich denn dazu jetzt Ja gesagt? Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, Nein zu sagen. Scheiße. Ne, irgendwie, und diese Person wahrzunehmen und dann auch zu wissen, okay, wenn ich mit dieser Person spreche, die habe ich vielleicht doch ganz lieb, aber da muss ich mir vorher überlegen, was will ich eigentlich geben, damit ich noch bei mir bleiben kann und an den richtigen Stellen Nein sagen kann. Hand aufs Herz. Und ich meine, auch da geht es wieder nicht darum, ne, irgendwie schlechtes Gewissen dir einzureden, sondern eher halt dieses Betrachten. Ne? Okay, ich nehme wahr, Tante Gisela ist ein Blutegel in meinem Leben. Das klingt erstmal gemein, liebe Tante Gisela, ich habe dich eigentlich gerne. Aber das willst du vielleicht nicht, aber das passiert gerade. Und wenn ich nicht möchte, dass ich an der Stelle Energie verliere, die ich eigentlich gar nicht geben will, sondern die eigentlich gerne für jemanden anders hätte, dann möchte ich gerne an dieser Beziehung quasi schrauben. Genau, ich lasse dich mal noch einen kurzen Moment. Okay, und jetzt folgen ein paar kleine Tipps, relativ zackig, zum Thema Entinseln und Entärgern. Und nimm dir gerne irgendwie so, pick dir raus, was gerade für dich ist, und herzliche Aufforderung dazu, trau dich in Bewegung zu kommen. Dann, wenn du dich gerade auf einer Insel fühlst, dann trau dich diejenige zu sein oder derjenige zu sein, der tatsächlich irgendwie sich traut, loszugehen und vielleicht dich selbst zu versorgen, mit dem, was du gerade brauchst. Das Pendant dazu macht dann später die Sandra, die tatsächlich Entselbstversorgen als Thema hat. Also ich finde, das ist so ein Spannungsfeld. Ne? Manchmal ist es wichtig, sich selbst zu versorgen, und manchmal ist es total wichtig, sich versorgen zu lassen und da irgendwie die Balance bei dir gerade zu finden, dort, wo du jetzt gerade stehst. Tipp Nummer 1 zum Thema Entinseln und Entärgern ist: Pflege die Freundschaft zu dir selbst. Meinen Studierenden sage ich immer, da geht es ja um Mediation, das sage ich immer, willst du eine gute Mediatorin sein, dann schau auch in dich selbst hinein. Und am Ende ist es bei Freundschaft genauso, ne? Willst du eine gute Freundin sein oder ein guter Freund, dann schau auch in dich selbst hinein. Wir sind uns selber so nah. Wenn deine Freundschaft und deine Beziehung zu dir selber nicht stimmt, dann wird das wird immer sich einen Ausgang suchen. Mir ist da immer dieser Vers aus dem Lukas-Evangelium so ein total wichtig. Wenn ein guter Mensch spricht, zeigt sich, was er Gutes in seinem Herzen trägt. Doch ein Mensch mit einem bösen Herzen kann auch nur Böses von sich geben. Denn wovon das Herz erfüllt ist, das spricht der Mund aus. Ich glaube, wir benutzen den Vers ganz oft, um halt über so Sünde, wenn da böse Dinge in dir sind. Aber ich denke, das Thema fängt bei dieser Unversöhntheit mit uns selbst an. Diesem Hass manchmal, also ich ahne, dass ihr den selber kennt. Diese Kritiker, diese Boshaftigkeiten, die manchmal in uns selber uns so runtermachen und an der Stelle irgendwie uns selbst gegenüber das inkarnierte Mitgefühl Gottes auf Erden zu sein, halt wie Jesus das irgendwie für Menschen war, dass wir das lernen, diesen Jesus quasi auch auf uns selbst anzuwenden, nicht nur die anderen zu lieben, sondern halt wirklich von Herzen uns mit uns selbst zu versöhnen. Weil diese Unversöhntheit ja letztendlich, wissen ihr, das habt ihr vielleicht schon an der einen oder anderen Stelle beobachtet, rauskommt. In den Phasen, wo ich garstig mit mir selber war, war ich auch sehr garstig nach außen. In den Phasen, also am allerpeinlichsten ist es mir an den Stellen, wo ich weiß, dass da innerlich diese dogmatische, blöde Kuh in mir war, die war wirklich garstig und gemein und die immer quasi mir selber gesagt, das machst du falsch, damit der Gott dich lieb haben kann, musst du das und das machen. Und so bin ich ja auch nach außen hin aufgetreten. Conny, du hast damals mal zu mir gesagt, manchmal, da habe ich Angst vor dir. Und ich finde, wenn ich mich rückblickend betrachte, denke ich, ja, ich habe doch Angst vor mir selber. Ey, das war wirklich evil manchmal. Scheiß, ey. Und da irgendwie zu merken, da ist ein Prozess der inneren Versöhnung und die strahlt nach innen und nach außen und das tut mir gut. Deswegen zum Entinseln, pfleg deine Freundschaft zu dir selbst. Tipp 2, bleib dran. Corona hat dafür gesorgt, dass wir weniger Menschen sehen als normal, wahrscheinlich bei den meisten, auch hier in der Gemeinde. Ich habe schon häufig von Menschen gehört, oh Mann, es fühlt sich so getrennt an, ich fühle mich nicht mehr so richtig verbunden, wir haben keine gemeinsamen Themen mehr. Ja, völlig normal. Das ist jetzt einfach so, ist scheiße, können wir kurz drüber heulen. Und ich finde aber, der nächste Schritt ist, so ein Stück Arschbacken zusammenkneifen, weil ich glaube, wenn wir das alle machen und uns alle wieder so ein Stück Mut nehmen, auf den anderen zuzugehen, und das kann der eine vielleicht gerade mehr und der andere weniger, aber an der einen oder anderen Stelle aufzuhören, von den anderen zu erwarten und zu hoffen, dass die immer kommen und wie so auf, das kenne ich nämlich von mir selber, ich sitze auf meiner einsamen Insel, heul vor mich und keiner meldet sich bei mir. Und ich bin wie so, meine Mutter hat immer gesagt, du wartest darauf, dass dir die gebratenen Tauben in den Mund fliegen. Ja, genau so. Also,
ihr müsst zu mir kommen, ihr müsst das merken, dass ich gerade einsam bin.
Ja, na, das ist manchmal nicht so einfach, das zu merken. Und dann irgendwie zu sagen, okay, jetzt gehe ich den ersten Schritt und ich gehe jetzt zu jemand hin, den ich mag und der mir eigentlich wichtig ist und sage, ich fühle mich gerade einsam, du fehlst mir. Und wie oft dann genau diese Menschen gesagt haben, das geht mir genauso mit dir. Wirklich? Wollen wir mal wieder ein Date machen? Ja! Zack, und hat man eine Verabredung. Aber wäre ich auf meiner Insel sitzen geblieben, wäre dann nicht passiert. Genau. Wie steht's gerade da gerade um mit deiner Top 7? Also inklusive Gott und dir selbst. Ist das gerade eine Phase, wo du sagst, ich bleibe gerade dran? Ja? Ich suche die Beziehung zu diesen Menschen? Oder musst du eigentlich dir ehrlich eingestehen, da kannst du dir ja ein Zeichen hinter deine kleine Liste machen, wo du sagen würdest, ich glaube, dranbleiben ist in dieser Beziehung hier gerade ein Thema, wo ich gerne eventuell dran arbeiten will. Tipp 3. Klammer mich. Willst du vielleicht gerade von einem deiner Top 7 was die Person dir gerade nicht geben will oder nicht geben kann? Mehr Verständnis, mehr Nähe, mehr Sex, mehr Fragen. Forderst du gerade, vielleicht mit Worten oder vielleicht sogar auch mit Gedanken? Ich bin überzeugt davon, dass es uns immer wieder gut tut, so unsere Beziehungen zu hinterfragen und mal zu gucken, gibt es da vielleicht jemanden, den wir ganz lieb haben, aber den wir gerade in so einem Griff haben, der nie loslässt, wo wir eigentlich nach jemandem grapschen. Ich hatte vor einer Weile eine Freundin, die hatte mal erzählt, dass ihr Partner das ganz oft so gemacht hat. Der war oft so nah, dass die manchmal gar nicht ihre Zuneigung spüren konnte, weil der zu nah war. Und dann, wenn er sich mal getraut hat, so ein bisschen zurückzutreten, mal loszulassen, sie mal kommen zu lassen, dann konnte sie wieder ihre Zuneigung zu dieser Person eigentlich spüren. Die war aber immer blockiert, immer dann, wenn der halt so nah dran war. Und vielleicht braucht der eine deiner Top 7 Beziehungen gerade tatsächlich so ein Loslassen. Ich merke, meine Gottesbeziehung hat es manchmal gebraucht, dass ich Gott so entlasse aus so einem Fordernden und anfange halt mich wieder mit geöffneten Händen hinzusetzen und zu sagen, warte mal, ich halte mal kurz an und sag mal, hast du vielleicht was ganz anderes im Blick, als ich das gerade unbedingt will? Und öffne die Hände und betrachte mal wieder und lass mich beschenken, anstatt irgendwie zu denken, ich hätte eh einen besten Plan und wüsste genau, was er tun müsste. Genau. Gibt es vielleicht gerade jemanden, den du entlassen musst? Tipp 4. Überlass nicht alles dem Zufall. Ich kenne kaum jemanden, dessen Beziehungen sich von ganz alleine pflegen. Genauso wenig, wie sich Blumen selber gießen. Meine Schwester ab und ich, wir arbeiten zum Beispiel seit mehreren Jahren daran, uns einmal im Quartal zu treffen. Das ist gar nicht so einfach. Zum Beispiel. Oder ich merke, wenn in meiner Beziehung zu Tobias, wenn ich mich da nicht am Anfang des Monats hinsetzen würde und würde zuallererst meine freien Tage planen, dann meine Zeit mit dem Tobias, dann hätten wir so wenig Zeit, weil unsere Dienstpläne so unterschiedlich sind. Und das fände ich voll kacke. Deswegen, ich brauche das total für mich, mich am Anfang des Monats hinzusetzen, zu überlegen, was sind meine Prio-Menschen? Die kriegen zuerst Zeit und dann darf alles andere Energie und Zeit von mir fressen. Aber die sind meine Priorität. Und dafür habe ich ein paar Ideen gesammelt, die, also das ist so mein Ding, da müssen wir mal gucken, ne? Aber manchmal ist es ja geil irgendwie. Und zwar, erstens, genau, so einen, ich habe in der Regel den ersten Tag im Monat, den blocke ich in der Regel für mir selbst eine gute Chefin sein. Da mache ich so meine Selbstreflexionszeit, weil ich habe ja keine Vorgesetzte, also muss ich mir selbst eine gute Vorgesetzte sein. Und ich plane immer ganz am Anfang halt so meine Beziehungen und mit wer, mit wem Zeit. Ich plane freie Tage ein, ich plane zum Beispiel Spontanität ein, weil das ist sonst auch aufgefressen. Und dann gibt es oft einen Tag, den lasse ich einfach frei. Und dann kommt der und dann kann ich geplant, also spontan sein, ne? Aber halt nur deswegen, weil ich den freigehalten habe. Was ich total liebe in den letzten Jahren sind Quartalsurlaube. Ganz am Anfang meines Jahres lege ich pro Quartal ein verlängertes Wochenende, Donnerstag bis Sonntag, fest. Das blocke ich mir einfach und da weiß ich, ich kann entweder Freunde besuchen, ich kann kurz irgendwo hinwegfahren und ich weiß, da kommt nichts anderes rein. Die Zeit wird nie aufgefressen. Oder halt sowas wie ein Klosterwochenende. Mir zu nehmen, eine Zeit, wo ich wirklich wegfahre. Das macht die Cloud zweimal im Jahr, das ist so ihr Ding. Ich merke, ich mache das eher einmal im Jahr und meistens, also auch zweimal im Jahr, aber ich teile die Tage auf, weil ich oft nie ganz so lange am Stück im Kopf dabei bleiben kann. Oder sowas halt wie ein Jour fix, also eine regelmäßige Veranstaltung mit Freunden. Sowas wie, keine Ahnung, einmal im Monat treffen wir uns als Familie und essen gemeinsam. Oder einmal im Monat machen wir einen Nudelsonntag. Oder hier der, ne, ihr hattet das früher immer mit der Nudelgang. Macht das eigentlich noch? Mann? Manchmal, ne? Das fand ich zum Beispiel immer total geil. Oder Kellers, weiß ich, die haben regelmäßig halt Leute zum Beispiel zu sich eingeladen. Das war wie so eine Tradition, die eine Zeit hatten. Einfach immer sonntags kommt halt jemand, oder fast immer sonntags kommt jemand vorbei. Genau, und da irgendwie wieder zurück zu alten Routinen zu kommen, weil das beobachte ich auch. Corona hat da so einiges gesprengt auch einfach. Genau, also, gibt es vielleicht eine Beziehung, wo du sagen würdest, ja stimmt. Also ich merke, da habe ich zu vieles dem Zufall überlassen. Da will ich eigentlich gerne ein bisschen nachjustieren. Tipp 5. Aktualisiere deinen Partner und Freunde-Wiki. Ich stelle mir manchmal Freundschaft und Partnerschaft ein bisschen vor wie so in Wikipedia. Das wird ja permanent aktualisiert. Wenn Sachen alt sind, dann wird alte Information rausgeschmissen und neue Information kommt rein. Oder die Zeit vergeht und quasi alte Information wird ergänzt um neue. Und ich finde, sowas brauchen regelmäßig unsere Freundschaften und unsere Partnerschaften, weil wir uns ja permanent verändern. Also ich finde auch in meiner Beziehung zu Gott merke ich immer wieder, ich verändere mich. Und dann je nach Lebensphase zeigt mir Gott immer wieder eine andere Facette von sich. Und ich hatte Phasen, in denen ich so festgelegt war auf diese Boxen, die ich denen gepackt habe, dass ich gemerkt habe, das ist Kacke, das will ich eigentlich gar nicht. Sondern regelmäßig brauche ich wie so ein Reboot. Ich öffne mich, innerlich, äußerlich, das geht manchmal gut und manchmal nicht so gut. Naja, aber halt so, ich betrachte irgendwie regelmäßig wieder das, was da ist und ob die Informationen noch stimmen. Kennst du quasi die aktuelle Lebensphase halt vielleicht deiner Eltern oder deiner Kinder oder hier deiner Top 7? Und hast du vielleicht auch in letzter Zeit, weil ich finde, es ist so ein Indikator, ob dein Freundes- oder Partner-Wiki gerade aktuell ist, folgende Fragen gestellt oder ähnliche Fragen, ne? Zum Beispiel sowas wie, welche Themen bewegen dich gerade besonders? Oder glaubst du nur zu wissen, was den anderen bewegt? Hast du deine Meinung bezüglich irgendetwas im letzten Jahr verändert? Weißt du, wo vielleicht der andere sich in seinen Werten oder so verändert hat? So was passiert ja. Hast du vielleicht neue Fähigkeiten oder Talente an dir selbst entdeckt? Beschreib das mal, wo ist dir das passiert? Hast du vielleicht Träume oder Wünsche im letzten Jahr losgelassen? Sachen, wo man vielleicht immer denkt, hä, aber du hast doch immer da und davon geträumt. Nö, eigentlich habe ich jetzt abgehakt. Denk, das ist gut, brauche ich jetzt nicht mehr. Oder wenn du dein aktuelles Ich mit deinem Ich vor 5 Jahren vergleichen würdest, welche Veränderungen nimmst du dann wahr, um so ein Update zu machen? Und sich immer wieder ein Stück neu in Partner, genauso wie in Freunde, so zu verlieben und wieder so zu merken, oh ja, es hat schon einen Grund, warum dieser Mensch irgendwie so jemand ganz Wichtiges in meinem Leben ist. Genau. Braucht es mal wieder Zeit, um solche Fragen zu stellen? Beziehungsweise gerne einen Marker auch an die Stelle, wo du vielleicht merkst, oh, bei der Freundschaft merke ich, ich bin null up to date, ich habe nicht gefragt. Entäußere. Nee, ich habe mich hier verschrieben. Entärgere soll das heißen. Entärgere dich durch faires Streiten. Also, Es gibt ja so Menschen, die sich nicht gerne streiten. Und manche streiten sich dafür umso gerne, aber manche finden es ja wirklich super anstrengend. Herzliche Einladung dazu, streitet euch. Wirklich von Herzen. Ich bitte euch von Herzen, streitet euch im nächsten Monat. Das ist so wichtig. Schluckt Traurigkeit, Verletzungen, Enttäuschungen, so klimbim, schluckt das nicht runter, sondern streite dich. Drück dich aus. Streit kann ja natürlich Vernichtung bedeuten und ich hole meine hier Pumpgun raus, ne, so im Bild und baller den anderen weg oder so. Aber Streit kann ja auch bedeuten, sich näher zu kommen, über Bedürfnisse zu reden, mal wirklich Tacheles zu sprechen. Streite dich. Und hier ein paar kleine Tipps zum liebevollen, fairen Streiten. Also, erstens, sieh die Person als Konfliktpartner und nicht als Gegner. Das ist, glaube ich, so eine Kopfsache, ne? Mich darauf einzustellen, okay, das ist nie, Streit ist nichts Schlimmes, sondern das ist auch Punkt 2, ne? Trau dem Konflikt zu, eine Chance zu sein, eure Beziehung zu vertiefen. Und es braucht für mich auch manchmal, dass ich spazieren gehe und sage, ich traue dem Konflikt zu, meine Beziehung zu vertiefen. Ich traue dem Konflikt zu. Und dann erst gehe ich, wenn ich meine innere Haltung verändert habe, in den Konflikt. Was ich echt eine coole Idee auch von Küstenmacher hier fand, war, einige dich auf ein Zeitlimit zum Streiten, also entweder mit dir selbst oder auch mit Gott oder auch mit einer Person, auf maximal 15 bis 60 Minuten. In der Regel ist in dieser Zeit alles erstmal gesagt. Und dann übe, weil ich finde, das ist die große Qualität auch von Mediation, die da gemacht werden muss, man muss es den Sack schließen. Man muss das üben, dann, wenn es vielleicht auch ganz heiß ist, dann zu sagen, okay, pass auf, Zeit rum, schaffen wir das, das jetzt erstmal ruhen zu lassen und nächste Woche nehmen wir uns wieder Zeit. Und zu üben, dass das nicht dann so mitschwingt die ganze Zeit und dann ist es eine Woche richtig scheiße, sondern halt zu wissen, okay, Streit ist ein Teil unseres Lebens, das ist ein Aspekt, den gucken wir uns dann wieder an, da ist auch Wut und da ist Ärger und da ist Traurigkeit und da ist vielleicht Hilflosigkeit oder so. Aber das darf sein, das ist okay, wir gucken uns das nächste Woche weiter an und dann halt so Konflikte zu entwickeln. Dann brich einen Konflikt nicht ab, zum Beispiel durch Verlassen des Zimmers, ohne wieder auf den anderen zuzugehen. Ich finde, es ist auch so eine Entscheidung. Manchmal gibt es ja so Momente, da merke ich auch, ich muss jetzt erstmal raus. Und dann sich zum Beispiel anzugewöhnen, mit jemandem anders dann zu sagen, okay, mit Tobias habe ich zum Beispiel vor allem am Anfang, als es so sehr auch gepoltert hat oder eine Phase war, in der es gepoltert hat, wir uns angewöhnt, so ein Zeichen zu machen oder auch mit Kata oder so, dass die dann manchmal gehen durfte und ich aber genau wusste, weil wir die Vereinbarung getroffen haben, die kommt wieder, wenn es schlimm ist. Oder mit Cloud oder so, wenn da manchmal hinterher was rauskam, dann wusste ich genau, wenn es kacke ist, dann meldet die sich hinterher wieder und sagt, ich habe jetzt nochmal drüber nachgedacht, ich habe meine Gedanken sortiert und jetzt bin ich hier wieder, lass uns den Konflikt weiter austragen. Und es hat mir so gut getan zu wissen, ich muss jetzt keine Angst haben vor schwelenden Konflikten, sondern ich weiß, das Ding geht hier weiter. Begrenzt das Streitfeld auf ein Thema. Das beobachte ich vor allem auch beim, wenn es in meiner Familie um so heikle Themen geht wie Impfen, Corona, Politik, wen wählt man, hast du nie gesehen, und dann Klima. Und man springt dann von einem zum anderen und bleibt nie bei einem. Und dann merke ich, ich muss mir das bisschen bei den anderen oft, denke ich, auch mich trauen, das einzufordern und zu sagen, okay, ich will gerne mit euch diskutieren, ich will mich gerne über Themen auseinandersetzen, aber ich möchte gerne kein Themenhopping machen, sondern ich will ein Thema wählen und dann tauschen wir uns darüber eine gewisse Zeit aus und dann machen wir einen Sack zu und beim nächsten Mal gucken wir vielleicht wieder drauf, damit es nicht so völlig ausartet. Dann so liebevollen Ton, Schimpfwörter vermeiden, ich ahne, das macht wahrscheinlich kaum jemand von euch, aber so sarkastischer Humor oder Ironie. Kennt ihr das? Ich kenne das manchmal, beobachte das manchmal, wie so eine Wärme durch mein Gesicht huscht und dann so ein... Und ich denke so, Mittelbach, das kannst du dir sparen, diesen Blick. Kannst du dir eigentlich sparen? Drück doch aus, was es ist, anstatt irgendwie dem anderen wortlos so ein Gesicht dran zu zimmern, mit dem man nie wirklich was anfangen kann. Vor allem dann, wenn er nie geübt hat, das wahrzunehmen und es dann wiederum an mich selber zurückzugeben. Ist doch doof. Warum dann nie an manchen Stellen sagen, zum Beispiel sowas wie, oh krass, ich merke gerade, wie so eine Wärme in mir aufsteigt. Ich glaube, ich ärgere mich gerade richtig sehr. Und das ist irgendwie so zu üben. Sammle keine Munition, sondern sprich zügig die Dinge an, die dich bewegen. Ah ja. Und übt es wirklich, Emotionen wahrzunehmen. Ich finde, das ist ein Riesenschlüssel für Streit. erzähl dem anderen, wenn du traurig bist oder verletzt. Und vor allem, also üb das, deine Emotionen wahrzunehmen und auch beschreiben zu können, was es eigentlich ist. Gewaltfreie Kommunikation ist da wirklich was Fantastisches, aber das führt dir zu weit. Dann, hör aufmerksam zu. In Konflikten, wie oft, ich keine Ahnung, ob ihr das von euch kennt, wie oft ist es denn nicht so, dass man dann so, der andere sagt was und dann gegen und dann bam, bam, bam und es ist so ein dämlicher Schlagabtausch. Und stattdessen mich selber so zu fokussieren, zu sagen, okay, stopp. In dem nächsten Konflikt, in den ich reingehe, nehme ich mir vor, ich werde Augenkontakt suchen, erstens. Zweitens. Ich werde zwischendrin immer wieder auch zustimmende Töne von mir geben und sagen, ja, das verstehe ich, das habe ich gehört. Und ich werde nachfragen. Wenn der andere das und das sagt, dann werde ich sagen, habe ich dich richtig verstanden, wenn du das und das sagst, dass du das so und so meinst. Weil, also, das macht ja was, ne? Wenn jemand sowas mit mir macht und sagt, Mitty, verstehe ich dich richtig, es ärgert dich, dass das und das. Dann denke ich so, ja, ich habe mich verstanden. Und dann ist es schon nur noch halb so schlimm. Und was ich eine richtig coole Formulierung war, ärgere dich in Ich-Form. Und ärgere dich präzise das von mir. Also statt quasi zu sagen, du bist blöd, weil du immer alles jedes Mal überall liegen lässt, lieber sowas zu sagen, halt, ich ärgere mich darüber, weil dann sprichst du halt von dir, ne, dass du am Dienstag und Donnerstag eine deiner Socken im Bad liegen gelassen hast. Ich wünsche mir, dass du deine Kleidung in den Wäschekorb legst. Halt so diese präzise Beobachtung. Klarer, ne? Was genau hat dich denn jetzt eigentlich geärgert? Worum geht's eigentlich, das zu üben? Und finde ich, Versöhnung zu feiern. Wenn da jemand eine weiße Flagge hisst, dann die wirklich anzunehmen. Und was Schönes sich zu gönnen und tatsächlich so bewältigte Konflikte auch zu feiern. Weil das was Schönes ist irgendwie, da wieder ein Stück näher zu sein und zu wissen, geil, cool, das haben wir irgendwie jetzt geschafft. Das muss ja nicht sofort sein, manchmal muss man auch erstmal blöd runterkommen, aber genau. Fair Streit. Vorletzter Tipp. Sag folgende liebevolle Sätze. Und da mal zu gucken, hast du die folgenden Sätze in den letzten 2 Monaten zu deiner Top 7 gesagt? Nee, alles passt bei Gott. Wobei, oder? Wobei. Genau. Und zwar, ich gebe zu, ich hatte Unrecht. Hast du es in den letzten 2 Monaten gesagt? Oder, es tut mir leid. Und das auszusprechen, ey. Es gibt so Leute, die dann so... Und ist wieder gut. Und das ist der, ihr, es tut mir leid. Nein, sag diesen Satz. Es tut mir leid. Ich entschuldige mich. Sprich das aus. Dieser Satz hat so viel Kraft, ey. Oder sowas wie, das hast du wunderbar gemacht. Oder zu fragen, was denkst du darüber? Oder kann ich dir helfen? Oder vielen Dank. Sind diese Sätze Teil deiner Beziehungen? Und letztens, wertvolle Zeiten. Ich würde mir gerne mit euch ein paar so Zeiten im Alltag angucken und mal gucken, ob das vielleicht der ein oder anderen Beziehung von euch gut tun könnte. Und zwar Zeit der Zuneigung. 5 Minuten täglich. Was bedeutet das? Hier geht es um Umarmen, Handhalten, Rücken kraulen, Küssen, Berühren, Massagen, je nachdem, was es für eine Beziehung ist. Ne? Das eine oder andere passt ja nicht in jede Beziehung. Egal ob Paarbeziehung oder Freundschaft, dieses der andere, der erzählt vom schweren Herzen und die Hand zu berühren, wieder uns anzugewöhnen, uns zu umarmen in dem Rahmen, in dem es irgendwie gerade auch mit Corona geht. Ich meine, wir haben so viel Abstand gehalten und da wieder anzufangen, wirklich so uns zu beteiligen und zu berühren. Und vor allem, das, also aus meiner langen Single-Zeit merke ich, das ist so, mich da selber zu versorgen, auch als Single oder als vielleicht in einer Partnerschaft, weil die gibt es ja auch immer wieder, Partnerschaften, die gerade keine Zärtlichkeit leben können, weil es einfach gerade nicht geht. Und an der Stelle mich selbst zu versorgen. Es gibt so viele Möglichkeiten, auch, keine Ahnung, es gibt Klopfmassagen für sich selbst oder so. Es gibt einen Haufen coole Sachen, die man machen kann, um auch mit sich selber in Berührung zu sein. Und da irgendwie körperliche Zuneigung zu leben, ohne permanent von irgendjemand anderem zu erwarten, dass diese Person das ganz und gar erfüllen oder ausfüllen muss. Zeit der Fragen. 2 Stunden pro Woche. Nehmt euch nicht nur Zeit, oder mal anzugucken, ne? Nehmen wir uns eigentlich nur Zeit, um den alltäglichen Gossip zu teilen, oder nehmen wir uns auch Zeit, um tiefsinnige Fragen zu stellen? Und zwar, Fragen stellen zu trainieren und auch zuhören zu trainieren. Da gibt es die, die liebe ich total, es gibt Who-Questions, nennt sich das, die kann man kostenlos im Netz runterladen. Die gibt es inzwischen sogar auf Deutsch und es sind echt super tiefsinnige Fragen. Und da mal irgendwie sich abends, nicht 2 Stunden pro Woche, das ist ja nun wirklich nicht so viel, was er hier empfiehlt, zu sagen, wir setzen uns mal zusammen und debattieren mal darüber und erzählen, was so das Herz will. Oder mit Freunden halt, ne, sich zu treffen. Zeit der Anerkennung, täglich mindestens ein Lob. Da muss ich mich auch mal wieder dran erinnern. Also ich bin, glaube, ich lobe gerne und doch brauche ich das immer, wie ich mich daran zu erinnern. Manchmal ist die Uli, meine Mitbewohnerin, kommt mal im Zimmer und ich denke, wow, siehst du richtig gut aus. Und es kommt nicht aus meinem Mund. Und dann denke ich so, ey Mittelbach, warum sprichst du denn solche Sachen denn manchmal einfach auch aus? Und mir das irgendwie anzugewöhnen und zu sagen, wenn diese Frau gerade unfassbar heiß aussieht an diesem Tag, dann zu sagen, Uli, wow. Alter, kleiner Viecher. Gut siehst du aus. Weil das macht ja was mit der. Und tut ihr gut. Trainiert das. Dann, was ich cool finde, ist auch die Zeit des Abschieds. 2 Minuten pro Abschied. Das fand ich eine super geile Idee, weil das hatte ich zum Beispiel nie im Blick. Wenn du dich von deinen Lieben verabschiedest, dann nimm dir 2 Minuten Zeit dafür. So ein in die Augen gucken, ein nachfragen, was auf den anderen in der Zeit der Trennung quasi zukommt, dass du vielleicht sowas zu sagen, wie ich denke an dich, quasi wie so eine Verbindung herzustellen und das nicht zu unterschätzen. Dass es manchmal das gar nicht braucht, dass man dann 1000 Nachrichten schreibt, wie in der Verliebtheitsphase, sondern einfach nur zu wissen, ich nehme gerade den Abschied wahr und ich nehme gerade wahr, dass du trotz des Getrenntseins irgendwie so ein Teil meines Herzens bist. Genau, und ich glaube, das braucht was sehr Bewusstes. Und die Zeit des Wiedersehens, da eher 20 Minuten pro Wiedersehen, das fand ich auch eine coole Sache. Und zwar, wenn man wieder zusammenkommt, dann wirklich sehr bewusst von dem Erlebten zu erzählen und sich quasi selber ein Stück die spannenden Dinge, die Kleinigkeiten, die Schmunzelraketen des Alltags oder so zu merken und dann, wenn man wieder zusammenkommt, tatsächlich dieses Erlebte mit dem anderen zu teilen. Und zu erzählen. Und statt halt nur dieses, und die war den Tag, ach, war ganz okay, willst du einen Kaffee? Ja, okay, ich koche jetzt einen Kaffee. Fertig. Stattdessen irgendwie eher so ein, keine Ahnung, heute habe ich mich total über XY gefreut. So, genau. Und mich dazu entscheiden, das zu teilen. Okay, so viel vielleicht. Jetzt würde ich dich bitten, dir noch einen letzten Abschlussgedanken zu nehmen. Und zwar, also alle Erkenntnisse sind ja immer zu viel, aber dir irgendwie dich ermutigen, dir 3 Beschlüsse für den nächsten Monat vorzunehmen, für so 3 dieser 7 Herzensmenschen, wo du sagst, das ist machbar, das kann ich tatsächlich auch messen, also nicht einfach nur, ich will mehr loben, das kannst du ja am Ende nicht messen, aber du könntest sagen, ich will 10 Lobe in diesem Monat verteilen. Kannst du messen und kannst hinterher sagen, yay, entwickelt, so cool und motivierend irgendwas, was dir Spaß macht. Wenn da vielleicht gerade irgendwie so ein Gedanke auftaucht von wegen, ich müsste eigentlich das und das und es ist tatsächlich einer, wo du großen Widerstand hast, dann nimm den vielleicht nicht für den Anfang, sondern nimm dir vielleicht so einen Gedanken, wo du denkst, oh ja, wenn ich da dran denke, mit der Sibylle mal wieder in die Sauna zu gehen, jetzt wo ein bisschen kalt wird, oh, da wird mir das Herz ganz warm. Und dann drucke ich mir noch die Who-Questions aus und dann kaufen wir uns einen Sekt und dann, genau, das ist motivierend. Es war richtig was. Okay, genau. Genau, ich lasse euch einen Moment und dann mache ich Schluss. Bild mal noch so abschließend. Ich ahne, dass von den meisten von uns irgendwie so die Beziehung zu dir eine der wichtigsten in unserem Leben ist. Also vielleicht der Kopf stuft es vielleicht so ein, je nachdem, wie auch das Herz da gerade mit dir verbunden ist. Heiliger Geist, ich bete, dass du uns irgendwie immer wieder so nah kommst und uns immer wieder so kreative Wege zeigst, um die Beziehung mit dir zu pflegen. Hilf uns, Boxen zu verlassen, wo wir dich vielleicht in so Systeme einsortiert haben, die, ja, wo wir so unser göttliches Wiki überarbeiten müssen. Und ich halte so unsere liebsten Menschen irgendwie hin. Und ich bitte dich, dass du uns zu Menschen machst. Lehre uns, echt, lehre uns, tiefe, verbundene Beziehungen zu führen. Die krisenresistent sind, die Konflikte meistern können, die Freude teilen können, die voller Verbundenheit sind, die Phasen aushalten. Voller Fragen stellen und voller Wahrnehmen, interessiert sein, sich immer wieder neu kennenlernen. Ja, lass es uns irgendwie gelingen, dann, wenn so unsere eigenen Bedürfnisse nie sauber gestillt sind, dann unterscheiden zu können, wo wir vielleicht auch Probleme, Bedürfnisse, naja, Strategien auf andere projizieren und dann im anderen irgendwas suchen, was wir eigentlich bei dir finden müssten oder bei uns selbst oder wo es andere Strategien gäbe, um dem gerecht zu werden. Ich bete, dass da, wo wir irgendwie eingeigelt sind in Ärger oder eingeinselt, Jesus, ich bete, dass du da irgendwie so neu freisetzt. Lass uns Mut haben, einen Mutanfall und losgehen, uns trauen. Ja. Jesus, ich finde es mega, dass du zu keinem Zeitpunkt entfernt auf einer Wolke sitzt, die Arme verschränkst und sagst, na, Mittelbach. So nicht, meine Güte. Ich bleibe jetzt hier auf der Insel. Sondern Jesus, du jemand bist, der immer, immer, immer auf mich zukommt. Der immer, immer, immer seine Hand reicht, Jesus. Dass du irgendwie so viele verschiedene Wege gewählt hast, um Menschen zu begegnen. Uns hinterher zu laufen mit deiner alter Schwede. Dass du nie irgendwie so ein weder einen Ego-Trip fährst, noch so eine eingeschnappte Schnute ziehst oder so. Wenn wir nicht machen, was du von uns gerne hättest oder was uns gut tun würde. Dass du nicht mit so einem Klugscheißer Ding, keine Ahnung, uns gegenüberstehen und sagt, ich habe es doch gewusst. Sondern, dass ich mich darauf verlassen kann, dass da immer dieses liebevolle Gegenüber ist, was mir die Hand reicht und sagt, Mittelbach, hä? Komm da mal her. Lass dich da mal trinken. Das ist schön, Jesus. Das ist schön.